Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Aus der Kirche austreten und dann bei der Kirche für einen Job bewerben und den dann nicht bekommen. Das kann passieren. Die Kirchen haben bisher gerne mal gesagt, bei dem Job, ja, da wäre es uns ganz wichtig, dass du Mitglied in unserem katholischen oder evangelischen Club bist. Eine Frau, die hatte geklagt und heute hat der EuGH entschieden. Wie? Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Episode des Deutschlandfunk Nova Updates. Und wir fragen auch bei einem Arbeitsrechtler nach, was noch bei Jobausschreibungen Diskriminierendes drinstehen kann, was dann anfechtbar wäre.
Wir hatten jüngst einen Fall, da ging es um die Frage, ob ein Unternehmen einen jungen, dynamischen Bewerber suchen darf.
Diskriminierend für Ältere. Da gibt es noch mehr Beispiele. Applaus heute Morgen bei der ESA im Astronautentrainingszentrum.
Hallo.
Hallo.
Guten Morgen.
Ja, Alexander Gerst bei seiner letzten Pressekonferenz in Deutschland. In weniger als 8 Wochen fliegt der Deutsche zum 2. Mal zur ISS. Wieso solche medienwirksamen Präsentationen und auch unterhaltsame Experimente an Bord und ab und zu auch mal twittern so wichtig sind, darum geht's auch hier im Podcast. Außerdem fragen wir uns jetzt, wo es so schön warm wird, fast schon heiß in den kommenden Tagen, welche Kleidungsfarbe ist denn da eigentlich am besten? Von Experten lernen.
Wir haben einfach mal eine Person in der Wüste Negev hingestellt, bei bis zu 46 Grad, also ziemlich heiß, in einem schwarzen und in einem weißen Beduinengewand, dann in einer hellen Militäruniform und auch in Shorts.
Das und mehr in diesem Podcast zum Update am 17. April 2018.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Perfektes Jobangebot. Vielleicht sogar eine spannende Arbeit. Könnte was für dich sein. Nur doof. Der Arbeitgeber ist die katholische Kirche und du bist vor ein paar Jahren ausgetreten. So, da kann es natürlich passieren, dass die Kirche einen deswegen nicht einstellt und sagt, nee, du bist nicht bei uns Mitglied, also können wir dir den Job nicht geben. Wogegen eine Berlinerin geklagt hat, durch mehrere Instanzen, und heute hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg dazu ein Urteil gefällt. Franziska Zecher aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion, was genau haben die Richter jetzt entschieden?
Na, die Richter in Luxemburg, die sagen, die Kirche als Arbeitgeber darf nicht von jedem Bewerber grundsätzlich fordern, dass er Mitglied einer Kirche, also einer christlichen Kirche ist. Zur Bedingung darf die Konfession nur gemacht werden, wenn das für die Tätigkeit objektiv geboten ist, so drücken es die Richter aus. Konkret meinen sie damit, wenn du zum Beispiel als Religionslehrer arbeiten willst, ist es okay, wenn der Arbeitgeber Kirche fordert, dass du die entsprechende Konfession hast. Wenn du bei der gleichen Kirche aber als Hausmeister arbeiten willst, dann darf die Konfession kein Einstellungskriterium sein.
So, geklagt hatte eine Frau aus Berlin.
Genauso ist es. Und sie hatte sich beworben auf eine Referentenstelle bei der evangelischen Diakonie. Die Stelle wäre auf 18 Monate befristet gewesen und in dem Job wäre es darum gegangen, einen Parallelbericht zur Antirassismuskonvention der UNO zu verfassen. In der Ausschreibung stand, dass man seine Konfession bei der Bewerbung angeben muss. Die Frau ist aber konfessionslos und hat deswegen keine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen. Sie empfand das als eine Benachteiligung und hat deswegen das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung, das waren die Arbeitgeber, verklagt auf eine Entschädigung von knapp 10.000 Euro.
Okay, aber lass uns jetzt mal klären, ist das jetzt ein Job, für den die Konfession wichtig ist oder nicht?
Ja, das wird man sehen müssen, denn das haben die Richter in Luxemburg heute nicht entschieden. Denn in dem Fall ist es so, dass der jetzt zurück nach Deutschland geht, und zwar ans Bundesarbeitsgericht. Und dort entscheiden dann die Richter den konkreten Fall der Frau aus Berlin. Aber mit diesem Grundsatzurteil, also mit diesem Richterspruch, den die Richter heute in Luxemburg gefällt haben, damit haben sie eine neue Linie vorgegeben. Und diese neue Linie gilt eben nicht nur für diesen einen Fall, sondern für alle ähnlichen Fälle in Europa.
Man hört ja immer wieder, dass Leute wegen ihrer Konfession einen Job bei einer Kirche nicht bekommen oder vielleicht sogar verlieren. Wie kommt es denn, dass die Kirche hier bisher so frei agieren kann?
Ja, also von diesen Beispielen gibt es tatsächlich einige. Zum Beispiel, dass eine Putzfrau nicht eingestellt wurde, weil sie Muslimin war oder ähnliches. Das liegt einfach daran, dass das Kirchenrecht den Kirchen sogar vorgibt, dass sie nur Menschen mit entsprechender Konfession beschäftigen dürfen. Mhm. Inzwischen gibt es aber hier einzelne Ausnahmen. Also so kann zum Beispiel die evangelische Kirche inzwischen in Ausnahmefällen auch Anders- und Nichtgläubige beschäftigen. Und dieses Grundsatzurteil aus Luxemburg, das könnte jetzt nach Ansicht von Experten vielleicht sogar dazu führen, dass das Kirchenrecht geändert werden könnte.
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, Religionsangehörigkeit darf nicht mehr zwingend Pflicht sein, um bei einer Kirche einen Job zu bekommen, um dort zu arbeiten. Die Infos hatte Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion. Und gleich sprechen wir mit einem Rechtsanwalt für Arbeitsrecht darüber, wie er die Folgen des Urteils einschätzt. Und er erzählt uns auch noch von anderen möglichen Diskriminierungen bei Jobvergaben. Dieses Urteil lassen wir uns jetzt genauer einschätzen. Ich habe mit Martin Nebeling darüber gesprochen. Er ist Rechtsanwalt für Arbeitsrecht. So, also mal angenommen, ich wäre konfessionslos und ich will einen Job bei einem kirchlichen Arbeitgeber. Habe ich dann jetzt nach diesem Urteil des EuGH bessere Chancen genommen zu werden?
Wenn ich ehrlich bin, muss ich Sie da enttäuschen. Aus meiner Sicht hat sich für die Bewerber im Wesentlichen nichts geändert, weil der EuGH auf der Linie der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes liegt, die immer gesagt hat, in dem Moment, wo ich im Verkündungsbereich der Kirchen arbeite, kann die Kirche verlangen, dass ich Mitglied der Kirche bin. Sobald es außerhalb dieses Bereiches liegt, das war in der Vergangenheit so und das wird jetzt auch nach diesem Urteil so bleiben, kann die Kirche das nicht verlangen. Ganz konkretes Beispiel, wenn Sie Erzieher in einem evangelischen Kindergarten werden möchten, kann die Kirche weiterhin verlangen, dass Sie evangelisch sind. Wenn Sie als Hausmeister arbeiten wollen, da wird gesagt, Eltern, die ihre Kinder in einen evangelischen Kindergarten schicken, können nicht erwarten, dass der Hausmeister evangelisch ist. Bei dem Erzieher können sie es aber erwarten und deshalb dürfen die Kirchen hier auch die entsprechende Voraussetzung machen.
Es gibt ja noch, wir können ja mal andere Beispiele finden, andere Diskriminierungsfälle, die nichts mit Religion zu tun haben. Mit welchen Fällen haben Sie da beispielsweise noch zu tun gehabt?
Also wir hatten jüngst einen Fall, da ging es um die Frage, ob ein Unternehmen einen jungen, dynamischen Bewerber suchen darf. Und im weiteren Verlauf der Anzeige hieß es dann, dass ein Berufsanfänger, Berufsanfängerin, der gewünschte Kandidat wäre. Das ging sogar bis zum Bundesarbeitsgericht und dort mussten wir uns anhören, dass auch schon der Begriff Berufsanfänger, da in der Regel eben jüngere Menschen Berufsanfänger sind, auf das Alter abziele und deshalb diskriminierend sei.
Mhm. Sie sagen aber auch, dass eine Stellenausschreibung diskriminierend sein kann, wenn darin jemand mit Berufserfahrung gesucht wird. Wieso das?
Naja, das ergibt sich ja im Umkehrschluss. Ich kann eben mit 20 Lebensjahren, plastisch gesprochen, nicht 30 Jahre Berufserfahrung haben. Das heißt, das Lebensalter, wenn man Ausbildungszeiten abzieht, reflektiert eben immer eine gewisse Berufserfahrung oder eben weniger an Berufserfahrung bei jüngeren Menschen.
Aber wenn ich mich da mal in die Arbeitgeber hineinversetze, dann wird es ja immer schwieriger, eine Stellenausschreibung zu formulieren. Am Ende schreibe ich rein, ich suche Menschen.
Da sind Sie genau mit der Formulierung Mensch bei einem Punkt. Ich habe in der letzten Woche die erste Stellenanzeige gesehen, bei der Kandidat-Innen-Diverse stand. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sprachlich sich das Diverse durchsetzen wird oder ob wir da einen anderen Begriff finden werden. Für mich hört sich Diverse tendenziell eher abfällig an und deshalb halte ich mich auch zurück, Arbeitgebern zu empfehlen, zu sagen, männlich, weiblich, divers.
Aber es läuft darauf hinaus, dass gerade so Ausschreibungen sehr sachlich sein werden. Da steht genau drin, welche Qualifikationen man mitbringen soll. Alles Weitere, was diskriminierend anmuten kann, wird rausgelassen.
Also wenn wir ehrlich sind, Unternehmen, die das tun, und verstehen Sie mich nicht falsch, ich heiße das nicht gut, aber Unternehmen, die einen 25-jährigen Mann einstellen wollen, die werden das weiterhin tun. Die werden nur im Zweifel mit der 47-jährigen Bewerberin dann auch ein Gespräch führen und anhand irgendeiner nicht ganz gefallenen Antwort die Bewerberin aussortieren. Ja, das wird, glaube ich, so bleiben. Noch schlimmer wird es ja, wenn wir uns mal dem Stichwort Audience Targeting zuwenden. Es gibt eine Tendenz dahin, einfach durch das Forum, in dem ich eine Stellenanzeige platziere, bestimmte Kreise von vornherein auszuschließen.
Aber generell ist es ja unfassbar schwierig nachzuweisen, ob sich jetzt ein Arbeitgeber für mich nicht entschieden hat, weil ich zu alt war, zu jung war oder was auch immer. Das muss man ja erstmal, die können mich ja einfach so ablehnen.
Naja, die Entscheidung geht ja nicht um die Frage der Ablehnung, sondern wir haben ja die Besonderheit, an sich muss ja jeder, der eine Tatsache, die für ihn günstig ist, behauptet, diese auch beweisen. Und da ist es im Diskriminierungsrecht eben genau andersrum. Wenn in einer Stellenanzeige ein Merkmal in eine bestimmte Richtung deutet, eben beispielsweise jung und dynamisch, dann kann der etwas Ältere sagen, das deutet auf eine Diskriminierung wegen meines Alters hin und er ist die Beweislast los. Das heißt, schlicht durch den Vortrag, dass sein Alter eine Rolle gespielt hätte, wird es ihm deutlich leichter gemacht, einen Schadenersatz einzuklagen.
Also Schadenersatz ist da möglich, aber sich einklagen in den Job geht trotzdem nicht. Rechtsanwalt für Arbeitsrecht Martin Nebeling über Diskriminierung bei der Jobsuche, was Arbeitgeber bei den Stellenausschreibungen fordern dürfen und was eher nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hups, Shitstorm heute. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Wer heute mal Twitter aufgemacht hat, der hat vielleicht diesen Shitstorm mitbekommen, den der MDR Sachsen ausgelöst hat. Es geht um einen Tweet, in dem der MDR eine Live-Radiosendung ankündigt für heute Abend, 20 Uhr. Rahel Klein aus unserem Team, was genau steht in diesem Tweet?
Also in dieser Sendung sollte über politische Korrektheit und Sprache diskutiert werden. Und die Sendung wurde angekündigt mit den Worten, ich zitiere, darf man heute noch Neger sagen? Warum ist politische Korrektheit zur Kampfzone geworden? Diskussionsteilnehmer sollten Frauke Petri, ZDF-Moderator Peter Hane und dann noch ein Politikwissenschaftler und eine linken Politikerin sein. Also allesamt weiße Gesprächspartner.
Man will also über ein Thema diskutieren, das Schwarze maßgeblich betrifft, weil sie eben dieses Wort ungern hören, vor allen Dingen von uns Weißen, lädt aber keinen Schwarzen ein in die Sendung.
Ja, genau darüber haben sich ziemlich viele Menschen aufgeregt. Es gab hunderte Antworten auf diesen Tweet des MDR Sachsen. Eine Nutzerin schreibt auf Twitter, keine einzige von Rassismus betroffene Person. Dafür vier Weiße, inklusive Frauke Petri, diskutieren über das N-Wort. Wem fällt so etwas Unterirdisches und Abscheuliches ein? Auf Facebook hat sich ein Nutzer die nächsten Themen überlegt, über die der MDR diskutieren könnte. Zum Beispiel Pro und Contra Holocaust. Wir haben vier Neonazis eingeladen und wollen einfach mal offen diskutieren. aber eben auch die Art und Weise, wie der MDR die Sendung beworben hat mit dieser Frage, ob man das N-Wort noch sagen darf und dass man da überhaupt eine Diskussion zustellen sollte, das finden viele Nutzer eben taktlos, sogar rassistisch. Tatsächlich sollte es bei dieser Diskussion auch nicht nur darüber gehen, ob man das N-Wort eben sagen darf oder nicht. Dieses Beispiel wurde aber plakativ rangezogen, um diesen Live-Talk zu bewerben, was ziemlich in die Hose gegangen ist.
Die Bewerbung in Social Media. Wie reagiert denn der MDR Sachsen jetzt auf die Kritik?
Erst gab es eine Entschuldigung auf Twitter für diese rhetorisch gemeinte Einstiegsfrage. Man habe mit dieser Überspitzung die Gefühle vieler verletzt, schreibt der MDR Sachsen. Daraufhin wurde der Ankündigungstext auf der Website auch geändert. Wir haben dann auch mal beim MDR direkt nachgefragt. Der hat mittlerweile jetzt erklärt, dass er die Sendung abgesagt hat, findet also nicht statt. Und dass der Tweet eine unzumutbare Zuspitzung war, dass es in der Sendung noch um viel mehr Dinge gehen sollte, dass auch Hörer, die Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht haben, live zugeschaltet werden sollten, mit einbezogen werden sollten. Allerdings hatten die linke Politikerin Kerstin Köditz und auch der Politikwissenschaftler ihre Teilnahme schon abgesagt, weil sie die Kritik berechtigt fanden der ganzen Nutzer. Und da sagt der MDR eben jetzt, dass er die journalistischen Ansprüche dadurch nicht mehr gewährleistet sieht. Also wenn jetzt zwei Gesprächsteilnehmer von vier absagen und auch ein Gegenpol zu Frauke Petri zum Beispiel oder eben anderen Positionen da ist, wegfällt. Deswegen jetzt die Absage.
Nach einem heftigen Shitstorm hat der MDR Sachsen eine für heute Abend geplante Diskussion zum Thema politische Korrektheit abgesagt. Die Sendung sollte im Radio stattfinden und darin sollte es unter anderem darum gehen, ob man das N-Wort heute noch sagen darf.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da draußen, da fliegt ein mehr als Fußballfeld großes Teil um unseren Planeten herum. 28.800 Kilometer pro Stunde schnell. Könnt ihr in bestimmten Nächten am Himmel vorbeidüsen sehen, da oben als kleinen hellen Fleck. Die ISS, die International Space Station. In weniger als 8 Wochen fliegt ein Deutscher da hoch, Alex Gerst, zum zweiten Mal im Weltraum und dann nach der Hälfte der Zeit sogar Chef des Ganzen, also ISS-Kommandant. Heute war nochmal die große Gelegenheit, ihn live zu sehen, vorab und zu sprechen. Pressekonferenz im Astronautentrainingszentrum der ESA in Köln. Und unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting war dabei. Erstmal gab es viel Applaus. Und dann, wie war's?
Ja, da war eine ziemliche Partystimmung. 150 Leute, du hörst es, die sind begeistert.
Hi Alex, hallo. Guten Morgen.
Und dann ist Alex Gerst reingekommen, oder was?
Genau, und er wurde gefeiert. Erste Frage dann, wie geht's dir? Wie ist es mit der Aufregung, Alex?
Eigentlich bin ich relativ entspannt, und zwar deshalb, weil es für mich jetzt zum zweiten Flug sehr viel einfacher ist. Ich weiß schon, was wichtig ist und was nicht. Dann das Training ist sehr viel einfacher, weil ich eben vorher schon weiß, okay, das muss ich mir merken, das ist wichtig, und dadurch kann ich mentale Kapazitäten freimachen.
Alexander entspannt, die Verantwortlichen von der ESA entspannt und auch die Wissenschaftler, die da waren für so Kurzvorträge, denen ging es eigentlich auch gut. Zum Beispiel haben wir da was gehört über ein Fluoreszenzmikroskop, mit dem du Zellprozesse live beobachten kannst in 3D.
Das wirklich Spektakuläre für unsere Wissenschaftler ist jetzt, dass sie eben zum ersten Mal nicht nur Momentaufnahmen bekommen, sondern dynamische Prozesse beobachten können. Und zwar nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich. Einer unserer Wissenschaftler hat gesagt, super, ist wie beim Fußball. Jetzt wird uns nicht mehr nur gesagt, hier, jetzt ist Anpfiff und am Ende kriegen wir vielleicht auch den Endstand mitgeteilt, sondern wir können uns endlich das Spiel anschauen.
Ja, und wenn das eben in der Schwerelosigkeit passiert, haben die Wissenschaftler gesagt, dann bauen sich diese Zellen so andere Strukturen, mehr so Haufen, als wenn die durch die Erdanziehung so platt in ihre Petrischale gepresst werden. Und deswegen ist es einfach Raumfahrt eben super wichtig und unersetzlich, sagen sie.
Also ich würde das auch unterschreiben. Ich bin großer Fan und schaue gerne hoch in die Sterne. Aber ist sie das wirklich super wichtig und unersetzlich, die Raumfahrt?
Ja, die Wissenschaftler, die ESA und Gerst, die sind davon fest überzeugt. Und die haben uns das heute auch glauben machen, ne? Und die sind auch ziemlich gut dabei, ihren Job zu verkaufen. Also zwei Highlights aus diesem Bereich. Die Mission soll noch mal mehr sowas sein wie Jugend forscht. Also an Bord ist diesmal so ein AstroPi. Das ist eine Abwandlung von einem Raspberry Pi. Also ein kleiner programmierbarer Minicomputer. Der ist mit Bewegungssensoren ausgestattet, hat Temperaturfühler, Spektrometer und sowas. Und was sich die ESA jetzt ausgedacht hat, ist Folgendes. Damit sie quasi Jugendliche für die Raumfahrt gewinnen kann, kannst du dich jetzt bewerben, kannst einen Code schreiben, und wenn der gut ist und wenn du ein bisschen Glück hast, dann läuft der auf der ISS. Und dann kannst du quasi die Daten wieder zurückkriegen, die du da mit deinem Minicomputer geholt hast. Und dann wärst du sowas wie so ein Weltraumforscher, ohne selbst hochfliegen zu müssen, und hättest so eine User-Content-Betreuung da.
Am besten noch über Smartphone, dann wäre es eine Art Weltraum-Datenlieferando.
Ja, so, wenn du so willst.
Aber das legitimiert ja für manche wahrscheinlich immer noch nicht millionenschwere Raumfahrtprogramme, oder?
Nee, genau, aber es zeigt, wie das Business funktioniert. Raumfahrt ist jetzt ohne PR überhaupt nicht mehr überlebensfähig. Also es gibt zig Medienpartnerschaften. Gerst nimmt auch wieder die Maus mit, ne, und den Elefanten. Und für die Maus ist es schon der dritte Flug. Die war schon einmal öfter oben als er. Und er hat auch eine Zeitkapsel aus Bonn dabei. Und was da aber genau drin ist, das will er eben noch nicht verraten. Das verrät er dann oben über seinen Twitter-Account. Da hat er 1,06 Millionen Follower. Und du merkst schon, also wie die das, was die sich so vorstellen, sorgfältig in unserer Alltagswelt verankern. Und auch in der Popkultur, bestes Beispiel dafür, die künstliche Intelligenz Simon. Das ist so eine 5 Kilo schwere Kugel, und die fliegt dort rum mit Luftdüsen angetrieben, und die soll Gerst assistieren.
Simon, das erinnert mich an das künstliche Gehirn, Professor Simon aus der Kultserie, ganz früher Captain Future, so eine 80er Jahre Comic-Serie.
Absolut, genau, das ist kein Zufall. Simon hat zwar ein C vorne dran, aber es ist im Prinzip das Ding von früher. Also Ärztin und Mitentwicklerin Judith Buchheim erklärt das.
Wir fanden die Analogie ganz gut, ja, weil es geht uns nicht nur darum, dass da etwas nebenher fliegt, sondern es hat auch ein Gehirn, es denkt, es interagiert. Momentan sind wir wirklich ganz am Anfang in der Entwicklung, aber wir stellen uns natürlich schon ganz viele tolle Funktionen vor und wie es weitergehen kann. Und wir wünschen uns eigentlich, dass Simon irgendwann wirklich ein akzeptiertes Crewmitglied werden kann.
Was kann Simon so?
Ja, der ist noch nicht so weit. Simon kann aber erstmal ein paar Sachen schon. Also wenn Alexander Gerst ein Experiment machen muss, dann erinnert er ihn daran. Und dann kann er ihm auf so einem kleinen Display den Ablauf zeigen. Und dann kann er auch noch das Ganze filmen und somit dokumentieren. Verbunden ist er mit Watson von IBM auf der Erde. Und der kann wohl auch an Alexander Gersts Stimme erkennen, ob der schlechte Laune hat. Und dann kann er sagen, hey, hast du schlechte Laune, soll ich dir einen Witz anbieten? Aber die Witze, sagt Judith Buchheim, die sind wohl noch nicht so gut.
Ich weiß ihn leider wirklich nicht, tut mir leid.
Hat's ihn vergessen, ja. Okay. Im Prinzip ist Simon aber echt eine ganz gute Metapher für diesen Stand der Raumfahrt. Also da hast du so ein Assistenzsystem mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, und du kannst auch schon mal träumen vom idealen Assistenten, aber an den Witzen hapert's noch, ne? Und Alle erzählen schon mal vom Flug zum Mars, aber erzählen eigentlich nicht so viel darüber, dass die Raketentechnologie sich in den letzten Jahrzehnten eben nicht so gut entwickelt hat, ne? Und ja, es scheint so ein bisschen, als wäre das so die Flucht nach vorne. Also viel Social Media Tamtam, viel Partizipation, garniert mit so einem Kult-Simon für die Science-Fiction-Freunde. Also ich habe den Eindruck, die wissen halt, wie man mit spannenden Stories Aufmerksamkeit generiert. Und ja, nur mit Aufmerksamkeit gibt es dann auch die Mittel.
Und in diesem Zusammenhang ist Alexander Gerst mit seinem Twitter-Account bestimmt keine schlechte Besetzung. In gut 7 Wochen fliegt er zum 2. Mal zur ISS. Stefan Beuting, danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist so schön. Mitte April und der Sommer bricht aus. Den Frühling haben wir mal ganz kurz zack übersprungen, beziehungsweise waren nur ein paar Tage. Bis zu 30 Grad soll es in manchen Teilen von Deutschland diese Woche werden. Und bei solchen Temperaturen, da kann sich der ein oder andere vielleicht schon mal fragen, welche Klamotten trage ich denn da am besten? Rahel Klein aus unserem Team. Schwarz gilt ja jetzt nicht gerade als Sommerfarbe. Sollte man also bei Hitze lieber hell tragen oder nicht?
Nee, das kann man so platt nicht sagen. Also grundsätzlich ist es schon so, weiß reflektiert ja das Sonnenlicht, schwarz absorbiert es, saugt es also auf. Deshalb heizt sich schwarz auch stärker auf. Gleichzeitig kann der Körper, schwarz, aber auch besser wieder die Wärme wieder nach außen leiten. Und da ist ein Versuch aus dem Jahr 1978 ganz spannend. Da haben Zoologen Vögel mit schwarzen und mit weißen Federn untersucht. Und bei Windstille kühlte das weiße Federkleid besser. Und bei einer leichten Brise, so ab 10 km/h pro Stunde, das schwarze. Mhm. Wind sorgt also dafür, dass schwarz die Wärme vom Körper schneller wegtransportiert, als dass es sie aufnimmt.
Und Beduinen in der Wüste, die tragen ja zum Beispiel auch zum Teil schwarz, ne?
Genau, und da gibt's auch einen schönen Versuch zu von einem israelischen Forscherteam. Die haben einfach mal eine Person in der Wüste Negev hingestellt bei bis zu 46 Grad, also ziemlich heiß, in einem schwarzen und in einem weißen Beduinengewand, dann in einer hellen Militäruniform und auch in Shorts. So, und in Shorts wurde der Versuchsperson am heißesten, gefolgt von der Militäruniform. Und in diesem Beduinengewand war es am besten. Und da war es egal, ob es schwarz oder weiß war. Es kommt also weniger auf die Farbe drauf an, sondern viel eher darauf, ob die Kleidung locker sitzt, damit die Luft darunter auch zirkulieren kann. Das ist bei so einem Beduinengewand ja der Fall. Und bei eng sitzender Kleidung ist es dann aber tatsächlich so, dass die in einem schwarzen Shirt heißer wird als in einem weißen.
Das mag ich gern. Ich trage gerne lockere Kleidung, luftige Kleidung. Also wenn ich schön lockere Kleidung trage, ist es egal, dunkel oder hell. Wie sieht es bei den Materialien aus? Welche sind da im Sommer besonders gut? Wahrscheinlich Plastik eher nicht, ne?
Nee, natürliche Materialien sind am besten. Leinen kühlt den Körper, ist ja sehr luftdurchlässig. Baumwolle ist auch ziemlich gut. Bei der sollte man aber was beachten, sagt Josephine Barbe, die ist Textilwissenschaftlerin.
In der herkömmlich hergestellten Baumwolle, so Billig-Shirts aus den Discountern und so, sind jede Menge Giftstoffe drin. Und das ist für die Haut super schlecht. Wenn dann noch diese Hitze dazu kommt und die Feuchtigkeit beim Schwitzen, sollte man darauf achten, dass es mindestens ein paar Mal vorher gewaschen wurde vor dem ersten Tragen.
Ja, noch besser wäre Biobaumwolle. Bei der darf beim Anbau ja gar nicht erst Chemie verwendet werden. Ansonsten gibt es mittlerweile auch alternative Fasern, zum Beispiel Stoffe aus Algen, die in so einem Lyocell-Verfahren hergestellt werden. Da sind gar keine Giftstoffe drin und die tragen sich auch bei Hitze ziemlich gut.
Also, und was ist mit den angesprochenen Plastiken so in den Klamotten, Polyester?
Ja, auf Polyester, Nylon, Acryl solltest du bei Hitze auch verzichten. Die bestehen ja zum größten Teil, wie du schon gesagt hast, aus Plastik. Darunter kann die Haut nicht atmen, du fängst an zu schwitzen und müffelst irgendwann. Und da hast du natürlich auch das Problem mit den Giftstoffen.
Jetzt wissen wir, in welchen Klamotten uns nicht zu heiß wird, aber worin ist man denn am besten vor der Sonne geschützt? Also gibt es da auch große Unterschiede?
Ja, da kann auch dunkle Kleidung besser sein. Ein dünnes, schwarzes Shirt hat ungefähr ein Lichtschutz Faktor von 20 und ein weißes dagegen nur von 5 bis 10. Mhm. Da solltest du dann zum Beispiel auch unter der Kleidung Sonnencreme auftragen. Es kommt aber auch auf die Dicke der Stoffe an. Also je dichter, dicker und dunkler der Stoff ist, desto besser hält er auch UV-Strahlen ab. Wenn der Stoff aber jetzt eine gewisse Dicke hat, dann spielt die Farbe irgendwann auch keine große Rolle mehr.
Neoprenanzug zum Beispiel.
Neoprenanzug ist auch mein Favorit.
Im Sommer.
Da schwitzt man nur auch sehr drunter.
Wir beide kommen morgen im Neopren. Der Sommer kommt.
Ich weiß
es wird
noch nicht.
Heiß diese Woche. Welche Kleidung ihr am besten tragt, um nicht zu schwitzen und wieso schwarz im Sommer auch ziemlich gut sein kann? Diese Infos hatte Rahel Klein für euch hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fußballfans diskutieren heute über einen Elfmeter.
Sag nichts mehr. zu so Sachen. Sollen sie einfach machen, was sie machen wollen, weil es gibt Leute, die das entscheiden und deshalb heißen sie ja Schiedsrichter. Sie entscheiden es und wir haben das zu akzeptieren.
Uiuiuiui. Ich glaube, so klingt man nur, wenn man total desillusioniert ist oder wirklich sehr enttäuscht. Wie Christian Streich, haben wir gerade gehört, Cheftrainer des SC Freiburg, gestern nach dem Spiel gegen Mainz. Und das Ganze deswegen, weil es da wirklich eine kuriose Geschichte gab, rund um einen Elfmeter. Der Schiedsrichter, der hatte schon zur Halbzeit gepfiffen, die Freiburger Spieler waren schon ab in die Kabine, als nach dem Videobeweis dann beschlossen wurde, da war eigentlich noch ein Elfmeter fällig, und zwar bitte gleich sofort. Darüber sprechen wir mit Matthias Friebe aus unserer Deutschlandfunk Nova Sportredaktion. Matthias, die letzte Frage heute Abend im Update geht an dich. Also was war da los? 7 Minuten nachdem die Freiburger Spieler schon in der Kabine waren, mussten sie wieder raus zum Elfmeter. Ist das überhaupt nach den DFB-Regeln erlaubt?
Ja, es ist alles regelkonform abgelaufen, auch wenn wir das so noch nie erlebt haben und das Ganze sehr, sehr kurios anmutet. Man kann es ganz kurz machen. Der Schiedsrichter, Guido Winkmann heißt er, hat etwas nicht gesehen, was er hätte sehen sollen, nämlich ein Handspiel eines Freiburger Spielers, für das er hätte Elfmeter geben müssen.
Im Strafraum.
Im Strafraum. Das hat er nicht gesehen, hat zur Halbzeit gepfiffen. Das war die nächste Spielunterbrechung seit dieser Szene. Und bei der nächsten Spielunterbrechung kann sich immer der Videoassistent einmischen. Dieser berühmte Keller in Köln, wo die Videoschiedsrichter sitzen und sich das angucken. Das war in diesem Fall Bibiana Steinhaus. Und die hat zu ihrem Schiedsrichter gesagt, Guido, guck dir das bitte nochmal an. Ich glaube, du hast einen Fehler gemacht. Das ist meiner Meinung nach ein Elfmeter. Guck's dir bitte nochmal an. Und dann ist er zu dieser Review Area gegangen, wo er sich selber an dem Bildschirm das angucken kann, hat gesehen, okay, das habe ich wirklich übersehen, und dann Elfmeter gepfiffen. Leider waren die Spieler schon in der Kabine. Er sagt heute, Guido Winkmann, er hätte ein paar von denen gesagt, bleibt mal besser hier, ich gucke mir das nochmal an. Haben sich nicht alle dran gehalten, und so hat es dann sehr lange gedauert, bis der Elfmeter ausgeführt wurde.
Aber was wir hier jetzt erstmal lernen ist, die Halbzeitpause ist eine Spielunterbrechung, und da wird eben der Videobeweis zu Rate gezogen. Die Kritik jetzt auch, der Freiburger Torwart, der konnte natürlich nicht der Arme sein Bestes geben, weil er war vielleicht schon unten auf der Toilette oder so. Wie siehst du das? Ist diese Kritik nachvollziehbar?
Naja, also der Spieler, der den Elfmeter schießen musste, hat ja auch nur den einen Versuch. Der war genauso in der Halbzeitpause. Mhm. Ich glaube, das ist auf beiden Seiten so. Ganz interessant übrigens an diesem Rande. Das ging wirklich nur um 2 Sekunden. Also bei einem normalen Elfmeter ist es ja so, verschießt der Schütze, hält der Torwart zum Beispiel den Ball und prallt ihn nach vorne ab, gibt es einen Nachschuss. Das ist in dieser Situation nach den Regeln nicht gestattet, weil das Spiel abgepfiffen war. Das heißt, es gibt den Elfmeter, berührt er die Latte und den Pfosten, berührt der Torwart den Ball, ist sofort Abpfiff, kein Nachschuss und nix. Das hat der Schiedsrichter denen auch vorher gesagt. Er braucht gar nicht hinlaufen, Nachschuss gibt es sowieso nicht.
Wie beim Elfmeterschießen im Prinzip.
Wie beim Elfmeterschießen im Prinzip.
An dieser ganzen Geschichte hängt auch noch die Diskussion rund um den Videobeweis. Verändert der Videobeweis zunehmend das Spiel? Haben wir plötzlich immer weiter Fragezeichen im Kopf, weil wir es nicht mehr verstehen? Wie jetzt eben in diesem Spiel Mainz-Freiburg.
Ja, die Fragezeichen, die werden immer größer. Da muss man, glaube ich, zu wissen, dass gestern die Voraussetzungen bei diesem Spiel auch ein bisschen besonders waren. Aus 2 Gründen. Erstens, es war ein Montagsspiel. Das ist bei den Fans sowieso verhasst. Es hat Proteste ohne Ende gegeben bei diesem Spiel. Eigentlich ein Dauer-Trillerpfeifen-Konzert. Es ist 2x Klopapier auf den Rasen geflogen, sodass erstmal eine Horde von Ordnern den Platz wieder putzen mussten, weil es war alles weiß im Strafraum in der Halbzeitpause. Und die andere Situation, der 2. Grund ist, es war ein verdammt wichtiges Spiel. Mainz gegen Freiburg, das war der 15. gegen den 16. oder andersrum der 16. gegen den 15. Da geht es um den Klassenerhalt, da geht es um alles. Da ist sowieso Spannung drin in diesem Spiel. Und da sind solche Entscheidungen natürlich irgendwie doppelt schmerzhaft. Da geht es jetzt tatsächlich um den Klassenerhalt. Ich glaube, der DFB muss sich da wirklich was einfallen lassen, die dafür verantwortlich sind. Das muss schneller passieren, solche Entscheidungen. 7 Minuten Halbzeitpause, dann brauche ich keine Halbzeitpause mehr. Das muss transparenter geschehen. Die Fans im Stadion sehen immer noch nicht, was guckt sich der in Köln gerade an. Und vor allen Dingen muss es eindeutiger geschehen. Das ist die große Frage. Wann greift der Schiedsrichter ein, der Videoschiedsrichter, und wann nicht?
Und jetzt von mir die allerletzte Frage an diesem Dienstagabend. Was ist denn, wenn der Schlusspfiff schon zu hören gewesen wäre? Und dann sagt der Videoschiedsrichter, oder hätte der dann gar nicht mehr gucken dürfen?
Schlusspfiff ist Schlusspfiff, dann ist vorbei.
Den machen wir jetzt auch, Schlusspfiff. Oder hast du noch ein Handspiel gesehen bei mir?
Nee, heute nicht.
Rahel, kannst du pfeifen? Sehr traurig.
Ich kann nicht mit den Fingern pfeifen.
Das war das Update. Rahel Klein war mit dabei. Und am Mikrofon Ralf Günther. Euch einen schönen Abend.
Ciao. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.